Ich habe heute eine Freundin angefragt. Hör mal, sollen wir uns nicht heute Abend mal treffen auf ein Bierchen draußen mit Abstand? Und dann schrieb die mir: Es tut mir sehr leid, aber ich gehe so dermaßen auf dem Zahnfleisch. Arbeit, Homeschooling, Haushalt und was nicht noch alles, ich bin durch. Das ist Alltag für viele Eltern. Und auch wenn Kinder, Grundschulen wieder noch ein paar Tage jetzt komplett geöffnet worden sind, an den weiterführenden Schulen ist es ja in NRW nicht so. Wie dem auch sei, kein Spaß für viele Eltern. Und was ist dann erst mit den Kindern? Und diese Frage stellt öffentlich der Caritasverband für die Stadt Köln. Darüber spreche ich jetzt mit Ilonka Fischer. Das ist die Leiterin der internationalen Familienberatung der Caritas. Hallo, Frau Fischer.
Hallo.
Das, was ich eben beschrieben habe, meine Freundin mit zwei Kindern, die nun auch lange in der Corona-Zeit lebten, intakte Familie, Bildungsbürgertum, ein Grundschul-, ein Gymnasialkind, sind das auch die Kinder und Jugendlichen, über die Sie, sage ich mal, geforscht haben, mit denen Sie Erfahrungen gemacht haben?
Ja, das sind genau die Kinder und Familien, die zu uns in die Beratung kommen. Wir haben meistens Familien, wo mindestens ein Elternteil gebürtig aus einem anderen Land stammt, wobei das sehr unterschiedlich ist, wie lange diese Familien und Paare manchmal auch in Deutschland schon leben. Die meisten sind schon viele Jahre hier in Köln und würde ich als sehr integriert bezeichnen.
Jetzt geht es um psychische und emotionale Folgen für Kinder und Jugendliche durch die, so schreiben Sie das, die resonanzarme Zeit. Das ist das, worüber heute auch in einer Pressekonferenz berichtet wird. Was ist denn das genau, die resonanzarme Zeit?
Ja, Sie haben das gerade schon gesagt, und haben eine Trennung vollzogen zwischen Kindern und Jugendlichen. Und ich würde auch in der Tat eine Trennung vollziehen zwischen den Erfahrungen, die eher Grundschulkinder machen, und den Erfahrungen, die Jugendliche machen. Für die Letzteren würde ich das vor allem beschreiben. Also, es hat sich doch so herausgestellt, dass die Jugendlichen zwar nicht so in einen offenen Aufstand gegangen sind, aber dass es dadurch, dass es eigentlich keine transparenten Regeln gegeben hat für das Homeschooling, dass es auch keine Regeln gab über die Rückmeldung, über die Resonanz von Lehrern zum Beispiel, von Lehrenden den Schülern gegenüber. Und so ist wirklich eine Vielgestaltigkeit der Rückmeldung oder auch Nichtrückmeldung entstanden. Es haben Jugendliche berichtet, dass sie wirklich alle 2, 3 Tage Kontakt mit ihrem Lehrer hatten. Der eine hat was über WhatsApp geschrieben, der andere hat eine richtige Zoom-Konferenz gemacht. Aber es gab auch Lehrer, die wohl offensichtlich sich 7 Wochen lang überhaupt nicht bei den Schülern gemeldet haben. Ich kann das noch fortführen. Es sind eine Vielzahl von Sachen passiert, die für die Jugendlichen irritierend waren. Es war zum Beispiel sehr, sehr schnell so, dass Klassenfahrten oder Abschlussfeiern und Fahrten abgesagt wurden, was ja auch, ich sag mal, Corona-konform oder mit den Regeln so konform war. Und parallel dazu es scheinbar keine richtigen Regeln gab, wie zum Beispiel die Resonanz dazu erfolgen hat, also welche Rückmeldung die Lehrer den Schülern auch geben.
Das heißt, im Zweifel sitze ich da und mache meine Hausaufgaben und niemand kontrolliert es und sagt, das hast du gut gemacht oder nicht. Und das
Richtig.
fehlt.
Richtig. Diese Resonanz ist dann, ich würde mal sagen, auch ein sehr wichtiger, auch psychologischer Begriff. Das ist nämlich eine ganz tiefe, ja, ich sag mal, so ein Mitgehen, eine Begleitung eines Tuns, eine Begleitung meines Lernprozesses. Und daran hat es gehapert und die Jugendlichen haben darauf reagiert. Selbstverständlich war das so, dass auch die Jugendlichen ihrerseits vielleicht diese, ich sag mal, auch zunehmende Freiheit, die möglich geworden ist, für sich ein bisschen genutzt haben und dadurch auch stark in den Rückzug gegangen sind, was in vielen Familien zu Streit geführt hat, wo nämlich Eltern dann versucht haben, die Struktur wieder zurückzuholen und auch ihrerseits nicht auf eine Erfahrung zurückblicken konnten, sage ich mal, eines regelmäßigen Austausches mit den Lehrern. Wir müssen auch sehen, Homeschooling. Ich habe mir schon häufige Gedanken darüber gemacht, warum benutzen wir eigentlich immer das englische Wort? Weil Heimunterricht oder Hausunterricht wirkt wie aus der Zeit gefallen, wirkt antiquiert.
Ja, man denkt dann an den Hauslehrer, der zum edlen Fräulein kommt.
Genau so ist es. Und aus diesem Grund wurde das auch irgendwann mal in Deutschland abgeschafft und soweit ich informiert bin, auch sogar verboten, ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, die damit auch viel mehr Erfahrung haben. Wir haben überhaupt gar keine Erfahrung, wie eigentlich eine Beschulung zu Hause stattfinden könnte und welche Rückmeldungen da zum Beispiel nötig sind, welche Art von Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern und Lehrenden.
Und was konnten Sie denn dann den Leuten raten in Ihrer internationalen internationalen Familienberatung?
Ehrlich gesagt ist der Prozess auch noch gar nicht abgeschlossen. Also ich sag mal, Homeschooling ist noch gar nicht beendet. Die meisten gehen ja nach wie vor nicht in vollem Umfang zur Schule. Ich denke, dass wir da auch jetzt im Nachhinein noch viele weitere Rückmeldungen erhalten. Und ich finde das eine sehr wertvolle Zeit, weil wir jetzt alle, also wir, die wir da fachlich mit zu tun haben, die Lehrer, die Zeit nutzen könnten, um uns eigentlich zu fragen, was bräuchte es denn, um ein Homeschooling gut zu machen, nicht wegen einer zweiten Welle unbedingt, die vielleicht noch kommen könnte, sondern generell, weil im Homeschooling stecken ja auch vielleicht viele Chancen. Da gab es eine Schule, die hat das genutzt, dass der Sonderpädagoge am Nachmittag nochmal einen Videochat zum Beispiel gemacht hat mit einem Kind. Ganz speziell und ganz spezifisch und keiner musste dafür vor die Tür. Und so etwas könnte man noch zum Beispiel auch für die Zeit danach mit im Blick behalten.
Ilonka Fischer leitet die internationale Familienberatung der Caritas in der Stadt Köln. Heute informiert der Verband darüber, wie Kinder und Jugendliche die Corona-Krise erleben. Wir haben jetzt überwiegend über Jugendliche gesprochen und gleich sprechen wir weiter hier im Domradio über die Kinder.
Domradio, der gute Draht nach oben.
Orientierungslos, verunsichert oder neue Freiheit. Wie Kinder und Jugendliche die Corona-Krise erleben, über dieses Thema sprechen wir im Domradio mit Ilonka Fischer, mit der Leiterin der internationalen Familienberatung beim Caritasverband in der Stadt Köln. Frau Fischer, würden Sie sagen, dass Kinder und Jugendliche derzeit einer erhöhten Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt sind?
Ich würde das für Kinder erstmal etwas hinanstellen. Für Jugendliche würde ich sagen, dass wir wirklich sehen, dass die uns etwas aus der Wahrnehmung geraten sind. Also das Wort Verwahrlosung beinhaltet das ja auch. Und aus der Wahrnehmung genommen heißt, die Alltagsstrukturen sind nicht mehr da. Diese Jugendlichen machen selber Alltagsstrukturen, merken auch, dass sie nicht so im Fokus sind und ziehen sich auch ihrerseits dann zurück. Manchmal auch etwas entmutigt, weil für viele ja der Blick in die Zukunft ist. Und wir erleben gerade mit dieser Pandemie, dass der Blick in die Zukunft getrübt ist. Und für viele ist es das erste Mal und auch doch in einem sehr erheblichen Maße, dass so Zukunftsaussichten nicht mehr nur rosig sind und voller Entwicklungsmöglichkeiten, sondern dass jetzt auch Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Zum Beispiel berichten auch viele Jugendliche, hatten sie vor, nach der Schule zu reisen. Und das ist jetzt bei vielen einfach in Gefahr zum Beispiel.
Lassen Sie uns einen Blick auf die kleineren Kinder werfen. Was ist für die nach Ihrer Erfahrung das Entscheidende in dieser langen Corona-Zeit jetzt gewesen und auch wird es vielleicht immer noch sein?
Von den Entwicklungsaufgaben, sage ich mal, von Grundschulkindern ist es ja sehr wichtig, dass sie die Orientierung in der Familie und auf die kleine Gruppe auch in der Schule nicht verlieren. Und das haben viele Kinder interessanterweise gar nicht verloren. Die meisten Eltern haben unter Aufbietung aller Kräfte versucht, weiter sehr gute Eltern zu sein. Und ich würde fast die Behauptung aufstellen, dass die Eltern stark belastet sind, während die Kinder, so berichtete es auch gestern noch eine Lehrerin, eher etwas entspannt sogar aus dieser Zeit zurückgekommen sind.
Ich kann den ganzen Tag mit Mama und Papa zu Hause sein.
Viele erzählen, wir haben Zeit gehabt füreinander, wir konnten in die Natur gehen. Ich hatte eine türkische Mutter, deren Kind vorher diagnostiziert worden war mit einer Rechenschwäche und einer Leserechtschreibschwäche, die sich damit auseinandergesetzt hatte, die ganz viel geübt hatte in dieser Zeit dann auch mit dem Kind und gesagt hat, das war richtig toll. Jetzt habe ich A, die Störung verstanden und B, mein Kind ist ein bisschen weiter jetzt. Also ich will es nicht schön malen. Es gab auch die, die total gestresst waren. Und auch teilweise die, die behinderte Kinder haben, waren auch oder von Behinderung bedrohte Kinder hatten, die waren sehr gestresst, gerade wenn auch noch mehrere Kinder in der Familie waren und unser Familienleben ja darauf ausgerichtet ist, sage ich mal, dass die Kinder in die Schule gehen und die Eltern arbeiten gehen. Wir haben ja gar nicht mehr so einen langen Einübungsprozess von Familie. Ne?
Jetzt sind Sie ja bei der internationalen Familienberatung. Was erleben denn Sie dort auch bezüglich möglicherweise teilweise vorhandener Sprachschwierigkeiten. Also selbst mit Deutsch als Muttersprache blickt man da ja kaum durch verschiedene Bestimmungen und so weiter. Was ist Ihnen da untergekommen?
Ja, also das muss ich sagen, das war in der Tat ein großes Problem. Also die Eltern und Familien, also die Eltern, die nicht so gut Deutsch sprechen konnten, das war ein großes Problem. Zwei Sachen finde ich in dem Zusammenhang wichtig. Erstens, zu Recht wird Eltern gesagt, wenn Kinder zum Beispiel bilingual aufwachsen, lehrt ihnen die Muttersprache, was sie gemacht haben. Häufig können dann die Kinder etwas besser Deutsch als zum Beispiel die Eltern. Und so konnten die Eltern dann aber auch nicht den Kindern die Form von Unterstützung zukommen lassen, weil die Arbeitsblätter waren in Deutsch, die Anweisungen waren in Deutsch, alle Familienhilfen, Ehrenamtliche fielen in dieser Zeit weg. Und zum Zweiten, das finde ich auch nochmal sehr wichtig, sehr viele Menschen sehen die Medien und hören die Medien aus ihrem Heimatland. Und da sind ganz andere Dinge oder teilweise dramatischere Dinge über Corona berichtet worden. Auch gab es viel heftigere Lockdowns in anderen europäischen Ländern und in nicht-europäischen Ländern auch. Es gab zum Beispiel eine Familie, die hatte aufgeschnappt, dass angeblich arme und schwarze Farbige stärker vom Coronavirus bedroht seien. Und die konnten überhaupt nicht verstehen, warum in Deutschland in Anführungszeichen so lax damit umgegangen wurde, konnten nicht verstehen, warum alle noch nach draußen gehen und so weiter. Das heißt, handlungsleitend bezüglich des Verstehens dieser Krise war dann das, was sie in den dortigen Medien gelesen und gehört hatten. Und das hat vielerorts zur Irritierung beigetragen. Und sie haben dann eher die Kinder stark zu Hause gehalten und sind gar nicht mehr vor die Tür gegangen.
Lassen Sie uns noch kurz klären, was es eigentlich mit Kindern macht, denen man ja jetzt auch immer versuchte nahezulegen, geh nicht so nah an andere Leute ran. Denn eigentlich ist jeder eine potenzielle Bedrohung, der könnte diesen Virus verbreiten. Was macht das mit Kindern?
Kinder, die insgesamt sicher und gut gebunden sind in ihren Familien, für die wird das, sage ich jetzt mal, die sind ja gewöhnt, auch mal Distanz einzuhalten, wird das hoffentlich etwas Temporäres, das heißt etwas Vorübergehendes sein. Natürlich gibt es die anderen Kinder und je nachdem, wie in der Familie damit umgegangen wurde, zum Beispiel ängstlich, die dann sicherlich auch eine größere Angst mitnehmen. Wenn die Kinder aber, und für die Kinder ist der Alltag wichtig, es schaffen, mit ihren Eltern und ihren Lehrern gut zusammenzuleben, sehe ich das eigentlich eher positiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da eine ganze Generation von völlig verunsicherten Grundschulkindern groß wird.
Ilonka Fischer vom Caritasverband in der Stadt Köln über resonanzarme Zeit und fehlende Tagesstruktur für Kinder und Jugendliche im Corona-Lockdown und der Zeit danach haben wir gesprochen hier im Domradio. Dankeschön, Frau Fischer, dass Sie da waren.
Ich danke.